Guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich gegrüßt hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich habe mich auf diesen Dienst heute sehr gefreut. Den Abschnitt, den wir heute miteinander uns anschauen werden, war für mich sehr lehrreich. Und ich freue mich, euch mit euch heute den anzuschauen und auch zu teilen. Es ist ein sehr wichtiger Abschnitt, ein sehr lehrreicher Abschnitt. Wir bekommen einige Informationen, wie wir die Bibel lesen, wie wir auch diesen Abschnitt verstehen, aber wir werden auch einiges an geistlichen Wahrheiten aus diesem Abschnitt lernen. Es ist der Predigttext für heute in Markus Evangelium Kapitel 14. Ihr habt schon fleißig gesucht, worauf will er hinaus? Markus Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Bekannt ist dieser Abschnitt oder Inhalt dieses Abschnittes unter der Salbung Jesu zum Begräbnis in Bethanien. Also es geht um die Salbung Jesu. Ich lese uns den Abschnitt ab Vers 3. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons, des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu diese Verschwendung des Salböls geschehen. Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich habt ihr aber nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus mein Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Auch wenn ihr gerade gestanden seid zum Singen, ich will beten, und wer dazu Freimütigkeit kann, er kann nochmal aufstehen. Lasst uns beten und dann den Text anschauen. Das tun wir bewusst, Jesus, weil wir damit bekennen vor dir und voreinander, dass wir, wenn wir dein Wort aufschlagen, dein Wort lesen, letztendlich auf dich angewiesen sind, dass über den Buchstaben hinaus du durch deinen Geist zu unseren Herzen redest. Und wenn wir dein Wort aufschlagen, wollen wir dir zuhören, wollen wir hören, was du uns zu sagen hast. So bitte rede durch dein Wort zu unseren Herzen, richte sie auf dich aus, schenke Fähigkeit, schenke Kraft, schenke Freimut und die gute, richtige Rede, die in der Gnade geschieht, ja, dass die Zuhörer darin gestärkt werden. Das will ich bitten, Jesus, in deinem doch so herrlichen Namen. Amen. Wie letzten Sonntag schon aufgeführt oder euch da hineingenommen, steuert das ganze Markus-Evangelium einem Höhepunkt zu, das Herzstück des Markus-Evangeliums. Es geht um die Passionszeit Jesu, es geht um das Leiden, um das Sterben und seine Auferstehung. Und das ist letztendlich das, was auch heute wir miteinander noch als Zeugnis gemeinsam feiern wollen. Darum kam Jesus in diese Welt, darum wurde Mensch. Das ist, was wir in der Adventszeit bedenken. Jesus wurde Mensch, Gott wurde Mensch, um für uns zu leiden, zu sterben und aufzuerstehen. Um für uns die Erlösung von unseren Sünden zu schaffen. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Darum kam Jesus in die Welt und darum geschah all das, was geschah, auf dieses Ziel hin. Und das Herzstück des Markus-Evangeliums, ja, wie gesagt, alle Evangelien, alles läuft darauf hin, auf dieses Ereignis, auf das wichtigste Ereignis schlechthin. Viele Menschen haben auf diesem Weg, den Jesus gegangen ist, von der Geburt bis zu der Kreuzigung und der Auferstehung, viele Menschen haben auf diesem Weg eine Rolle gespielt. Sie haben ihn auf diesem Weg begleitet. Und auch wie das, oder das wollte ich auch euch letztes Mal deutlich machen, dass wenn auch einige oder viele da einiges beeinflusst haben und da Eingriff genommen haben, trotzdem alle sind Nebendarsteller. Sie haben nicht die Hauptrolle, Sie sind nicht die, die die Ereignisse steuern und beeinflussen, sondern das sind eigentlich alles Nebendarsteller. Jesus Christus ist der Hauptdarsteller und der, der im Regiment sitzt, der alles lenkt, der alles steuert und alle Ereignisse, alle Begebenheit gebraucht, um dieses Ziel zu verfolgen und zu erfüllen, ist Gott selbst. Kapitel 14 beginnt diese Leidensgeschichte uns zu erzählen, beginnt die Erfüllung uns zu erzählen, auf das alles hingedeutet hat, auf das alles hingelaufen ist. Wir finden ab Kapitel 14 einige von diesen Nebendarstellern, die Jesus da begleitet haben auf diesem Weg. Und da sind einige dabei, die waren die Feinde des Evangeliums. Wir sehen dann die Jünger, die mit Jesus da sowieso immer dabei sind. Und wir finden auch die Freunde des Evangeliums. Und alles, was durch und mit ihnen auch im Leben Jesu geschah oder auf diesem Weg geschah, diente alles diesem Ziel. Sie mögen alle ihre Motive gehabt haben, warum sie Dinge zu Jesus gesagt haben, warum sie Dinge mit Jesus gemacht haben oder für Jesus gemacht haben oder gegen Jesus getan haben. Dahinter steht in allem der absolute souveräne Wille Gottes. Alles geschieht nach seinem Plan, alles geschieht nach seiner Vorkenntnis, alles geschieht in seiner Souveränität. Und das ist etwas, was ich euch so groß machen möchte oder euch daran nochmal das ans Herz legen möchte. Liest man die Geschichte der Evangelien, dann ist es keine Katastrophe, wie viele auch das Evangelium verstehen, dass Jesus in diese Welt kam und die Seine nahmen nicht an und verwarfen diesen König. Und dann ist es eine Katastrophe, die letztendlich am Kreuz endete. Das ist nicht die Geschichte, das ist nicht das Evangelium. Jesus kam mit diesem Ziel in diese Welt. Das war der Wille des Vaters von Anfang an, in diese Welt zu kommen, leiden, sterben und aufzustehen. Das ist geschehen in der absoluten Souveränität Gottes, in der absoluten Vorkenntnis des Vaters. Das heißt, alle Begebenheiten, alle Geschichten, der ganze Weg zum Kreuz oder diesen Weg zum Kreuz haben die Menschen versucht zu verändern. Sie haben ihn versucht zu verbiegen, sie haben ihn versucht zu krümmen. Aber letztendlich hat Gott auf diesem krummen Weg eine gerade Linie zum Kreuz gezogen. Und egal was geschah, nichts konnte ihn von diesem Weg abhalten. Er kam dahin, wozu er auch gekommen ist und erfüllte das, was der Vater von ihm wollte. Niemand konnte den Plan des Vaters und des Sohnes aufhalten. Niemand. Das werden wir, je weiter wir im Markus-Evangelium fortschreiten, umso mehr werden wir das sehen. Es ist eigentlich eine herrliche Geschichte. Die Geschichte der Erlösung Jesu ist eine herrliche Geschichte der Souveränität Gottes. Es gibt kein anderes Ereignis, das so klar und so deutlich die Souveränität Gottes uns vor Augen malt als die Kreuzigung Jesu. Es gibt kein anderes Ereignis, das so deutlich lehrt, dass Gott in allem regiert und herrscht, als das, was da am Kreuz geschah. Es lohnt sich, da genau hineinzuschauen. Mit Kapitel 14 beginnt die Erfüllung dieser Verheißung, die Gott gegeben hat, die Jesus auch wiederholt hat, dreimal den Jüngern, dass es eine Überlieferungsgeschichte sein wird. Also Jesus wird vom Vater selbst an die Sünde überliefert werden. Und wenn der Vater den Jesus an die Sünde überliefert, wird Judas Jesus an die Hohepriester überliefern. Die Hohepriester werden Jesus an den Statthalter Pilatus überliefern, an die Nationen. Und Pilatus wird letztendlich Jesus an die Soldaten zum Tod überliefern. Dieser Leidensweg, diese Geschichte ist die Geschichte der Überlieferung Jesu in den Tod. Und diese erste und somit die gravierendste Überlieferung, die stattfand, nämlich Judas an die Hohepriester, wird uns in den ersten 52 Versen vom 14. Kapitel dargestellt. Also ab Kapitel 14, ab Vers 1, Entschuldigung, bis 52 haben wir die Verse. Da geht es darum, wie kam es dazu, dass Judas Jesus Christus an die hohen Priester überliefert hat? Wie kam es zu diesem ersten Verrat? Wie kam es zu dieser ersten Überlieferung? Wir haben uns die ersten zwei Verse letzten Sonntag miteinander angeschaut. Diese ersten Verse, in denen es darum geht, dass der Hohe Rat einen Plan gefasst hat, einen Entschluss gefasst hat, Jesus zu beseitigen, und sie hatten noch keine Ahnung, wie sie das anstellen sollten. Sie wussten es, es muss heimlich geschehen, es darf nicht öffentlich passieren, ohne dass ein riesen Volksauflauf entsteht oder ein Aufstand entsteht und das Volk sich auf die Seite von Jesus stellt. Sie wussten, sie brauchen da einen Plan und sie hatten keine Ahnung, wie das passiert. Ich lese euch die ersten zwei Verse nochmal mit an. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, wo die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Auflauf des Volkes entsteht. Und eigentlich geht die Geschichte ab Vers 10 weiter, und das lese ich euch auch ab Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging zu den Hohenpriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. So, das ist die Ausgangssituation. Und eigentlich gehören diese Verse zusammen. Also der Rat des Hohen Rates, der Plan, ihn zu töten, und dann das Angebot von Judas, ich will euch helfen. Ich werde euch die Gelegenheit geben, ihn zu fangen. Eigentlich ist es eine Sinneinheit, so wie zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 21, 22 auch zusammen überliefert. Das ist gedanklich und vom Ablauf ist das Gleiche. Doch sowohl Matthäus und wie auch Markus trennen diese beiden oder diese Verse und machen einen Einschub. Die Verse 3 bis 9, über die wir uns heute Gedanken machen wollen, sind ein Einschub. Sind Ereignisse oder das, was da jetzt passiert, hat Markus ganz bewusst jetzt an dieser Stelle dazwischen geschoben. Das hat Markus immer wieder getan im Markus-Evangelium. Ich hoffe, ihr könnt noch an so ein paar Einschübe euch erinnern. Und das hat er aus dem Grund gemacht, um etwas hervorzuheben, um etwas zu betonen, etwas in den Mittelpunkt zu stellen. Und auch diese Verse 3 bis 9, sind eigentlich ein Einschub. Sie erklären uns, warum eigentlich Judas Jesus überliefert hatte. Sie sagen uns, was hat Judas dazu veranlasst, Jesus zu überliefern. Judas, einer seiner Jünger, und nicht nur irgendeiner seiner Jünger, sondern einer aus dem engsten Kreis, einer der zwölf Apostel. Einer der Apostel hat Jesus zum Tod überliefert, an die hohen Priester überliefert. Und das ist ein gravierender Schritt. Da begann der Verrat, da begann die Überlieferung. Einer seiner engsten Begleiter hat ihn verraten und ihn übergeben. Und dem geht das Evangelium nach und sagt, was hat ihn dazu bewegt? Was veranlasste ihn, zu den Hohenpriestern, Schriftgelehrten zu gehen, zum Hohen Rat zu gehen und sagen, ich helfe euch. Was brachte ihn eigentlich dazu? Um das zu verstehen, macht sowohl Matthäus wie auch Markus diesen Einschub hier. Denn ich will euch schon so viel sagen, dieser Einschub, den wir hier haben, dieses Ereignis, das wir hier uns berichtet, ist zeitlich nicht da, hat zeitlich nicht da stattgefunden, wo wir es hier lesen. Ich werde euch das gleich euch da hineinnehmen und euch zeigen. Also das Erste ist, wir haben hier einen Einschub. Wir beschäftigen uns mit einem Einschub. Und damit wir es begreifen, das Anliegen, die Thematik, um was es hier geht, warum hat Judas Jesus verraten? Denn so beginnt die Leidensgeschichte, die beginnt die erste Überlieferung. Darum stellt Markus auf Vers 14, Kapitel 14, Vers 1 an erste Stelle. Er stellt den Plan des Hohen Rates an erste Stelle und sagt, sie haben einen Plan gefasst. Und dann geht er hin und sagt, und Judas hat ihn verraten. Da sagt er, warum hat Judas ihn verraten? Und so entfaltet sich die Geschichte in den nächsten Abschnitten, wo dann uns gezeigt wird, dass Jesus dem Judas nicht sofort die Gelegenheit gibt, ihn zu verraten. Das gucken wir uns dann nächsten Sonntag an. Dann geht es weiter, dass er ihm sagt, Judas, aber ich weiß, dass du mich verraten wirst. Und dass er dann den Jüngern in Gethsemane sagt, steht auf, er kommt jetzt, der mich verraten wird. Und letztendlich dahin kommt, dass der Verräter kommt und mit einem Kuss ihn verrät. So entfaltet sich bis Vers 52 eigentlich die Geschichte und der Abschnitt, es geht, wie und warum hat Judas Jesus verraten, ihn Jesus überliefert. Das steht jetzt im Fokus. Und wie gesagt, hier lernen wir etwas über seine Motive, hier lernen wir über die Ausgangssituation, was brachte ihn zu einer so einer schrecklichen Tat, zu einer so einer schrecklichen Entscheidung, Jesus zu verraten. Jesus handelt hier, der Vater handelt hier. Ich danke. Das ist sehr, sehr lieb. Da hört jemand nicht nur gut zu, sondern sieht auch gut zu. Das ist die morgige, kratzige Stimme noch. Wunderbar, ich danke sehr. Also, der Vater, der Souveräne, ich habe mir vorgenommen, vielleicht heute das Wort nicht zu sagen, was ich nicht aussprechen kann. Der souveräne Lenker der Geschichte, der eigentliche Autor der ganzen Geschichte, er ist, ja, ich höre es, ihr könnt es aussprechen, ich nicht. Er ist derjenige, der nicht nur, liebe Geschwister, nicht nur die Feinde des Evangeliums gebraucht, um seinen Sohn dahin zu bringen, wohin hin soll, um das Ziel zu verwirklichen, sondern er gebraucht auch die Freunde des Evangeliums. Und während Verse 1 bis 2 und dann ab Vers 10 folgende, wir mehr den Fokus auf den Feinden haben, so haben wir hier auch etwas von den Freunden des Evangeliums. Wie Gott auch die Freunde des Evangeliums gebraucht hat, um etwas zu tun, damit dieser Ratschluss letztendlich auch vollendet wird. Darf ich euch, bevor wir durch die Verse uns durcharbeiten im positiven Sinne, euch ganz kurz sie vorstellen, wie ist dieser Abschnitt aufgebaut, beziehungsweise wie ich ihn gegliedert habe, mit welchem Gedankengang ich jetzt da durchgehen möchte. In Vers 3, den wir uns gleich anschauen werden, geht es um den Zeitpunkt der Salbung. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wann geschah das eigentlich hier, der Zeitpunkt der Salbung. Verse 4 bis 5 gucken wir uns das Ärgernis der Salbung. Das hat mich am meisten überrascht beim Lesen dieses Abschnitts. Und es gab welche, die haben sich echt daran gestoßen. Sie waren sehr verärgert, dass Jesus gesalbt worden ist. Das dritte ist die Bedeutung der Salbung. Jesus erklärt, was da eigentlich geschah. Was ist diese Salbung? Was ist da wirklich eigentlich passiert? Und als letztes dann das Zeugnis dieser Salbung. Dass sich das erfüllt, was Jesus verheißen hat, heute. Wisst ihr, dass ihr heute, das ist, wenn ich das sage, kriege ich einen Gänsehaut, dass ihr heute Teil der Erfüllung dieser Verheißung seid. Heute erfüllt sich das, was Jesus vor knapp 2000 Jahren versprochen hat. Und heute seid ihr ein Teil dieser Erfüllung. Jetzt genau. Das, was jetzt passiert, hat Jesus damals gesagt. Ihr seid ein Teil dieser Erfüllung. Unglaublich. Herrlich. So, gucken wir uns also diesen herrlichen, lehrreichen Abschnitt miteinander an. Gucken wir uns zuerst Vers 3 und schauen wir uns diesen Zeitpunkt der Salbung an. Wie gerade erklärt, ist es hier ein Einschub, den wir hier haben, und er ist thematisch bewusst an dieser Stelle gestellt. Das heißt, thematisch meine ich, da hat Markus, inspiriert durch den Heiligen Geist, ich werde das nicht müde, immer wieder zu sagen, ganz bewusst ein Ereignis, das stattgefunden hat, hier berichtet und es zwischen zwei andere Begebenheiten hineingestellt. Obwohl es chronologisch eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt geschah, wie man es auf ersten Blick meint. Also das, was hier geschieht, das, was hier uns beschrieben wird, die Salbung Jesu in Bethanien, sie fand nicht nach der Ölbergpredigt Jesu statt. Also wenn wir jetzt so fortlaufend lesen, Jesus hielt die gewaltige Endzeitlehre, dann löste das bei den schriftgelehrten Pharisäern, dem Hohen Rat, das Verlangen, Jesus zu töten. Jesus geht dann abends nach Bethanien, ist dann im Haus von Simon und dann Judas beschließt, Jesus zu verraten. So, das ist so, wenn man das am Stück liest, bekommt man den Eindruck, dass hier entfaltet sich chronologisch eine Geschichte und die Ereignisse. Aber das, was wir hier haben, fand nicht nach der Endzeitlehre Jesu statt. Ich zeige euch, das fand schon 6 Tage vorher statt. Die Salbung Jesu in Bethanien fand schon 6 Tage vorher statt. Warum ist wichtig, der erste Gedanke oder das erste, was wir beachten müssen oder sollen, ist, dass Jesus eigentlich in dieser Zeit nicht in Bethanien mehr war. Geht mit mir ins Lukas-Evangelium. Wir haben einen Hinweis in Lukas 21. In Lukas 21, und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, um diese Stelle richtig einzuordnen. Jetzt gebe ich euch ein paar wichtige Informationen, bevor wir zu ein paar wichtigen geistlichen Wahrheiten kommen. Ich denke, das ist gut und lehrreich für uns, die Schrift zu verstehen und zu lernen, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Denn nicht für wenige sind das viele Widersprüche, die sich hier ergeben. Ich möchte euch das zeigen. Lukas 21, 37 heißt folgendes. Es ist unmittelbar nach der Endzeitlehre Jesu, schreibt Lukas, er lehrte aber des Tags in den Tempel und nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Ölberg, auf dem Berg der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Kapitel 22, Vers 1. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote und das Pass genannt wird. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Und bis dahin. Was Lukas beschreibt, was Lukas sagt, ist, dass Jesus während der Woche, in der letzten Woche, während er in dem Tempel lehrte, dann abends sich zurückzog. Und wo ging er immer hin? Zum Ölberg. Und dort verbrachte er auch die Nacht. Jesus verbrachte in dieser Zeit, in diesen Tagen, seine Nächte draußen, und er verbrachte sie auf dem Ölberg. Er ging nicht zurück nach Bethanien, er ging nicht zu Lazarus oder zu Maria und Martha, wie von einigen angenommen, und lange Zeit habe ich das auch so gedacht. Nein, Lukas sagt, er verbrachte die Nächte auf dem Ölberg. Und als er die Endzeitlehre hielt, genau das hat er da oben getan, auf dem Ölberg, bevor sie sich schlafen gelegt haben, hat er diese Unterhaltung mit den Jüngern geführt. Das ist auch der Grund, warum er dann Gethsemane, warum die Jünger dann irgendwann mal eingeschlafen sind. Sie haben sich schlafen gelegt. Also Jesus verbrachte diese Zeit. Aber wir haben hier in Markus einen Hinweis, dass er in Bethanien war. Obwohl Lukas sagt, er ist mal auf dem Ölberg geblieben. So, wie verstehen wir? Ist es ein Widerspruch? Nein, das Johannesevangelium gibt uns Aufschluss, erklärt uns. Es gibt zwei Evangelisten, also Matthäus und Johannes, berichten uns von diesem Ereignis ebenfalls in der Parallele, doch Johannes etwas anders als Matthäus und Markus. Und ich denke, das gibt uns einen guten Einblick, wann es passierte, warum es passierte, wer dabei war und all diese Fragen, die sich da übrigen. Ich lese euch ab Johannes Kapitel 12, ab Vers 1. Hier haben wir einen weiteren Bericht über diese Salbung. Jesus nun kam 6 Tage von dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Abendessen. Und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, von einem von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lasst sie, möge sie aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr aber nicht alle Zeit. Merkt ihr? Das ist die gleiche Begebenheit. Auch wenn einige Ausleger meinen, das ist nicht das Gleiche. Warum? Weil es für sie widersprüchlich ist zu dem, was Markus schreibt. Die Widersprüche sind leicht zu erklären, aber das ist das gleiche Ereignis. Markus und Lukas berichten vom gleichen Ereignis, Matthäus übrigens auch. Aber interessant, dass Johannes es zeitlich an einen ganz anderen Zeitpunkt verortet. Und das sagt Folgendes, Jesus kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Wir lasen, es waren noch 2 Tage im Markus-Evangelium bis Passa. Und dann kam der Hohe Rat und hat einen Ratschluss befolgt. Oder einen Ratschluss gefasst, Jesus zu töten. Das heißt, die Salbung Jesu fand nicht nach dem Ölbergpredigt statt, sondern die Salbung fand sogar 6 Tage vorher statt. Liebe Geschwister, was für eine Souveränität Gottes. Ich möchte euch gleich kurz diese Widersprüche kurz erklären. Nehmen wir erstmal wahr, dass diese Salbung fand 6 Tage vorher statt. Wir wissen sogar, wer das war. Es war die Maria, die Schwester von Martha und die Schwester von Bruder Lazarus. Und wenn wir von Lazarus reden, dann wissen wir, dass es der gestorben ist und Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Wir wissen sogar, dass es die Maria war, die Jesus da gesalbt hatte. Bei Markus haben wir nun gelesen, eine Frau. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum sagt er nicht, wer das ist? Warum sagt Markus nicht Maria? Aber wir wissen zumindest jetzt, weil wir die Evangelium, das Johannesevangelium auch haben, dass es Maria war. So manche sagen, das ist nicht das gleiche Ereignis. Warum? Weil hier heißt, dass Maria ihm die Füße salbt. Aber Markus sagt, ihm wurde das Haupt gesalbt. Also ist es ein Widerspruch. Ist kein Widerspruch, denn es ist auch von guten Gelehrten bezeugt, dass die Salbung, die üblich war, von Kopf bis Fuß ging. Also wenn gesalbt wurde, dann wurde nicht nur das Haupt gesalbt oder nur die Füße gesalbt, sondern ganz oft wurde eben der ganze Leib gesalbt. Und Markus beschreibt halt das Haupt und sagt, Haupt gesalbt, das schließt aber die Füße nicht aus. Johannes erwähnt die Füße, das schließt das Haupt auch nicht aus. Also von der Praxis ist es üblich, von Kopf bis Fuß zu salben. Das ist eine. Andere sagen, das kann nicht das gleiche Ereignis gewesen sein. Warum? Weil hier heißt es, oder weil sie denken, dass das im Haus von Maria und Martha stattgefunden hat, beziehungsweise von Lazarus. In Markus haben wir aber gelesen, dass das im Haus von Simon, dem Aussätzigen, war. Und ich möchte euch aufmerksam machen, hier steht nicht im Johannesevangelium, dass es hier im Haus von Lazarus war. Ich lese es euch noch kurz an. Jesus nun kam 6 Tage von dem Passa nach Bethanien. Wo fand das statt? In Bethanien, das wissen wir. Das hat auch Markus berichtet, als Jesus in Bethanien ist. Und da, wo Lazarus war, nicht im Haus, wo Lazarus war, sondern in Bethanien, wo Lazarus war. Das ist wichtig, diese Erwähnung, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. So machten sie ihm nun dort ein Abendessen. Wo? In Bethanien. Hier steht nicht, dass es im Haus von Lazarus war, wo das Abendessen fand. Jetzt, wir wissen jetzt mehr. Wer hat das Abendessen in Bethanien veranstaltet? Ein Simon, ein ehemaliger Aussätziger. Und wen hat er mit eingeladen? Lazarus. Wen noch? Maria. Maria hat gesagt, darf ich helfen? Ich würde so gerne helfen. Die haben ein Riesenfest veranstaltet. Wir werden gleich sehen, warum und für wen und aus welcher Motivation. Aber sie haben ein Dankesfest veranstaltet. Sowohl Simon, der Aussätzige, wie Lazarus, wie Maria, sie wollten Jesus willkommen heißen und wollten ihm ein Fest machen. Und da sagt der Simon, hey, ich habe ein großes Haus wahrscheinlich, ich vermute. Kommt zu mir, kommt alle her. Die kamen nach Bethanien und machten ein Riesenfest. Und Lazarus war ein Ehrengast. Wisst ihr, dass Lazarus da für viele Menschen eine Attraktion war? Lest mal mit mir im Johannesevangelium, Vers 9. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass es dort war, und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Also, das ist die Situation in Bethanien, ein Riesenauflauf, viele Menschen kamen und Lazarus war eine schillernde Persönlichkeit, eine Attraktion. Er war aus den Toten auferweckt worden und darum erwähnt Johannes auch, als Jesus nach Bethanien kam, war Lazarus auch da und er lag auch zu Tisch und Maria diente ihm. Das wird für uns wichtig sein, um zu begreifen, was da wirklich eigentlich geschah. Also, wir haben zwar Gemeinsamkeiten oder wir haben zwar Unterschiede, wir haben zwar Unterschiede, die wir ohne weiteres erklären können, aber die Gemeinsamkeiten sind so überwältigend, dass wir nicht sagen können, das sind verschiedene Salbungen gewesen. Es ist richtig, Jesus hat schon mal eine Salbung empfangen, zu einem anderen Zeitpunkt. Und von der, das ist wahrscheinlich die Salbung, die die meisten kennen. Die wird uns berichtet im Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Braucht jetzt an dieser Stelle mal nicht aufschlagen. Ich werde da nicht reinlesen, sonst schaffe ich das nicht mit der Zeit. Aber da ist ein Bericht von einer Frau, einer Sünderin, die Jesus ebenfalls mit kostbarem Öl gesalbt hat und die Füße mit den Tränen abgewischt hat. Und das fand auch interessanterweise in einem Haus von einem Simon. Und das sorgt nicht für wenig Verwirrung, aber dieser Simon war kein Aussätziger, das war ein Pharisäer. Und die Lektion, die dort Jesus beibringt, diese Salbung, die fand viel früher statt, die hat einen ganz anderen Anlass und einen anderen Hintergrund, eine andere Botschaft. Denn als Jesus zu diesem Pharisäer kam und bei ihm war und zu Tisch lag, hat dieser Pharisäer ihm weder die Füße gewaschen, noch das Haupt gewaschen, ihm nichts Gutes getan, ihm sind nur eingeladen. Und diese Frau hat all das getan. Und die Botschaft, die Jesus in diesem Gleichnis sagt, ist, weißt du, was sie mir getan hat? Oder weißt du, was da passiert ist? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Weißt du, warum sie all das für mich getan hat, über das ihr euch hier aufregt? Sie liebt sie. Warum? Ihr wurden viele Sünden vergeben. Sie ist eine Sünderin. Wem viel vergeben ist, der liebt viel, der ist dankbar. Wem wenig vergeben ist, Anführungsstrichen, der ist wenig dankbar. Dann regt er sich darüber auf, was man Jesus als Gutes tut. Es ist eine andere Geschichte, es ist ein anderes Ereignis. Es ist, hat eine ähnliche Stoßrichtung, aber es ist, das sind zwei verschiedene Ereignisse. Wir haben hier ein Ereignis, das kurz vor dem Sterben Jesu, kurz davor stand, bevor Jesus nach Jerusalem einzog und den Leidensweg begann zu gehen. Also was ist da genau passiert? Wir gehen zurück zum Markus-Evangelium. Markus Kapitel 14, Vers 3. Mit diesen kurzen Informationen, Hintergrundinformationen und zeitlicher Einordnung, lasst uns nochmal genau schauen, was ist da also wirklich passiert. Und als Jesus in Bethanien war, und zwar in dem Haus Simons des Aussätzigen, als Jesus also nach Bethanien kommt und unterwegs nach Jerusalem, nimmt eben Halt oder macht er Halt im Haus Simons. Wir wissen warum, weil sie ein Abendessen für ihn veranstaltet haben. Ein Dankesfest, würde ich sagen. Ein wirklich Dankesfest haben sie ihm da gegeben. Bevor er nach Jerusalem hineinzieht, bekommt er einen reichlich gedeckten Tisch. Mit vielen Freunden, die ihn da aufnehmen und voller Dankbarkeit ihm da dienen. Und dass Jesus eben da ankommt, heißt es im Haus Simons des Aussätzigen, nicht, dass er aussätzig war, denn dann würde niemand kommen. Sondern wer ist dieser Simon? Er wurde von Jesus bei wahrscheinlich einer dieser vielen zahlreichen Heilungen, die wir im Markus-Evangelium kennengelernt haben, war er unter anderem dabei, als Jesus ihn geheilt hatte. Und das ist auch der Anlass, warum dieses Abendessen stattfindet. Auch der Anlass, warum er es auch bei sich zu Hause macht. Es ist große Dankbarkeit. Es ist Dankbarkeit. Er sieht die Gelegenheit. Jesus kommt nach Bethanien. Jetzt hat er die Gelegenheit, sich bei Jesus zu bedanken. Und das tut er, indem sie ein Abendessen für ihn veranstalten. Und dann heißt es, kam, während sie zu Tisch lagen, das ist die Art und Weise des Essens, sie lagen zu Tisch, sie saßen da nicht, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es auf sein Haupt. Wir wissen jetzt, wer diese Frau ist. Es ist die Maria, es ist die Schwester von Lazarus. Aber warum, schreibt Markus, kam eine Frau? Übrigens, Matthäus schreibt auch, kam eine Frau. Wussten sie nicht, dass es Maria war? Doch, ich denke schon, dass sie das wussten, dass es die Maria war. Aber warum wird sie nicht erwähnt? Ich denke, liebe Geschwister, der Grund, warum sie nicht erwähnt ist, liegt nicht daran, dass sie es nicht wussten, sondern liegt in dem Schwerpunkt von diesem Abschnitt. Als Markus diesen Abschnitt als Einschub schreibt, ist sein Anliegen nicht in erster Linie darum zu zeigen, was Maria da getan hat. Es geht in diesem Abschnitt nicht um die Maria. Es geht in diesem Abschnitt um das, was Judas dazu gebracht hatte, Jesus zu verraten. Das ist die Intention von diesem Abschnitt. Die Maria spielt hier eine Nebenrolle. Darum reicht es, wenn man sagt, eine Frau kam. So einfach nur mit der Erwähnung, eine Frau, wird unsere Aufmerksamkeit nicht mehr auf diese Frau gelenkt. Wir würden sehr schnell bei der Maria bleiben und bei dem, was sie da getan hat, und alle Marias werden wollen. Oder das tun, was Maria da getan hat. Was nicht unbedingt falsch wäre. Aber das ist nicht, was Markus oder der Text uns hier vor Augen führen möchte. Er will uns sagen, weißt du, was dazu geführt hat, dass Judas so einen Hass auf Jesus gekriegt hatte? Das hat was damit zu tun, dass eine Frau kam und ihn gesalbt hatte. Wie? Ich erkläre es dir. So, also bekommen wir die Information, wir wissen, es ist die Maria, aber das müsste uns genügen. Jetzt kommt diese Frau, Maria, die ein Alabasterfläschchen nahm. Und dann heißt es, mit Salböl von echter, kostbarer Nade. Und darauf will er Markus hinaus, darum betont er. Er sagt nicht nur Alabasterfläschchen von Salböl, sondern er sagt echter, kostbarer Nade. Es ist eine Art Parfüm. Nicht so ein billig, wie heißen die Dinger? Spray, was man geschwind in der Tasche, in der Pause sich duscht. Deodorant oder so. Sondern es ist ein kostbares Parfüm. Es ist ein sehr, sehr kostbares Parfüm, hergestellt aus einer Pflanze, Nade, die man nur in Indien kriegt. Und das war ein Importprodukt aus Indien. Allein deswegen war es so teuer. Ja? Nicht einfach damals zu kriegen. Und das wurde in so einer länglichen kleinen Flasche aufbewahrt. Heute auch. Aber damals gab es keine Sprühsysteme, wo man nur psch, psch machen konnte und ein paar Tröpfchen rauskamen und es hat genügt. Denn der Geruch war so intensiv. Manchmal wünsche ich mir, nein, vergiss das. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Der Geruch war so intensiv, dass Johannes sogar beschreibt, als Maria das getan hat, was sie getan hat, das ganze Haus davon Geruch erfüllt war. Also man kam in eine Parfümwolke rein. Das ist, manchmal hat man so den Eindruck, man geht hinter jemand her und man durchläuft eine Parfümwolke. Oder wenn ihr mal zu einem Müller geht oder so, unten durch den Laden, das ganze Haus ist erfüllt von dieser Parfümwolke. Aber das heißt, es war so rein, es ist rein gewesen, echter, reiner, kostbarer Nade, ein sehr teures Parfüm gewesen, im Wert von einem Jahreslohn. Die 300 Dinare ist, Markus sagt schon, mehr, man könnte das falschen, es ist, hat einen Wert gehabt von einem Jahreslohn, das heißt, man muss ein Jahr arbeiten, um so ein Parfüm sich kaufen zu können. Wenn ihr das heute umrechnet, könnt ihr euch vorstellen, wie viel wert es war. Ein Dinar ist ein Tageslohn, 300 Dinare ein Jahreslohn. Also 300 Tage muss man arbeiten, um so ein Parfüm sich leisten zu können. Und das hatte Maria. Oft wurde das aufbewahrt, dieses als Mitgift, in gewisser Weise als eine Art Rente. Das war eine Investition, die man auf der hohen Kante hatte für schwierige Zeiten, wenn man wirklich mal in Not war und mal der Mann gestorben ist oder der einen Mann einen verlassen hat, dann war das sozusagen so die Sicherheit der Frau, dieses Parfüm, diese kostbare Nade. Markus will jetzt weniger die Maria im Fokus stellen, sondern sagt, wisst ihr, was sie da getan hat, diese Frau? Sie nahm dieses kostbare, sehr teure Parfüm. Und da hatten dieses Fläschchen genommen und wisst ihr, was sie gemacht hat? Und sie zerbrach das Fläschchen. Warum hat sie das getan? Wenn man so ein Parfüm nehmen würde, nehmen wir mal an, würden wir so sprühen, wie lange würde es dauern, um das ganze Fläschchen leer zu sprühen? Warum macht man das mit so einem Sprühdosierer, damit nicht alles auf einmal rauskommt? Was die Frau gemacht hat, sie hat dieses Fläschchen, das lief so spitz zu, und da oben gab es eine Öffnung und die war deswegen so, denn wenn man es ausgegossen hat, dann kam nur tröpfelsweise was raus. Und weil es so kostbar war und man muss nicht verschwenderisch damit sein, also ein Tröpfchen genügt und man roch gut. Das hat gereicht. In der Kultur, in der es sehr heiß war und nicht überall eine Dusche oder ein Bad gab, verstehen wir, wie sowas eine Wohltat war. Nicht nur für sich selbst, auch für die anderen. Dass man dann gut gerochen hat, ja, so das, und hier kommt die Frau, und was sie macht, sie bricht das Fläschchen, das heißt, sie bricht den oberen Teil von diesem ab, sie hat nicht komplett zerbrochen, sonst wäre es vorbei, sie bricht dieses ab, was das sozusagen dosiert in kleinen Tröpfchen, sie will nicht nur tröpfelsweise, sie schüttet komplett alles aus, das ist, was sie macht, und das ist das, was dann so ein Ärgernis auslöst. Darf ich so sagen, sie ist sehr, sehr, sehr verschwenderisch gewesen. Sie hat dieses teure, dieses echte, kostbare, ganz besondere Parfüm, das in gewisser Weise so ein Anlagewert, man hat einfach so etwas im Wert von einem Jahreslohn in der Hand gehabt. Sie hat es einfach so genommen und auf Jesus geschmissen. Für viele war das eine Verschwendung. Was Maria da gemacht hat, war für viele eine Verschwendung. Denn sie hat nicht nur ein bisschen, sie hat alles und zwar auf einmal gegeben. Alles und auf einmal. Nicht alles tröpfelweise. Alles auf einmal hat sie gegeben. Als ich das las und darüber nachdenkte, dachte ich, guck mal, was für eine herrliche und wichtige Wahrheit. Was für eine wichtige Wahrheit wir hier haben. Jesus erfüllt das Herz der Maria so sehr, dass sie verschwenderisch mit dem, was sie hat, umgeht. Und sie ist bereit, sofort alles Jesus, und zwar auf einmal zu geben. Schaut mal die Reaktion der Jünger. Lasst uns mal ganz kurz das Ärgernis anschauen. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Also einige bei sich selbst, Markus redet jetzt von den Jüngern, von einigen, nicht allen, aber einigen. Er redet auch noch nicht explizit von Judas allein, aber redet von einigen. Und wir werden gleich sehen, was die einigen dazu bewegt hat. Bei sich selbst, das heißt, sie äußerten sich noch nicht laut, sondern die dachten bei sich selbst. Und zwar was? Wozu diese Verschwendung des Salböls? Hätte dieses Salböl mehr für 300 Denare verkauft und einen Erlös den Armen gegeben worden. Und sie fuhren sie hart an. Sie beginnen sie zu beschimpfen. Sie beginnen sie ihr Mühe zu machen, in dem Sinne, wirklich, sie greifen sie an und sagen, was hast du getan? Sie waren total entsetzt. Und warum waren sie entsetzt? Liebe Geschwister, denkt mit mir kurz hier drüber nach. Sie sagten, das war jetzt eine Verschwendung. Überlegt mal. Das, was sie getan hat, aus vollster Liebe und Dankbarkeit Jesus gegenüber, sahen sie als eine Verschwendung. Wie oft denken wir nicht genau so? Ja, muss man alles geben? Ist das nicht eine Verschwendung? Man empfindet den Dienst aus Dankbarkeit und Liebe für Jesus und völlige Hingabe an ihn als Verschwendung. Verschwendung von Gaben, Verschwendung von Zeit, Verschwendung von Geld. Man könnte es doch alles auch anders einsetzen. Man könnte sich doch noch anders investieren. Und wisst ihr warum? Und jetzt kommt es. Dann kommt es noch so heuchlerisch daher. Ja, man könnte es doch den Armen geben. Darf ich mal so? Ich breche mal runter. Warum so ein schönes Haus wie hier? Ist doch Verschwendung. Man könnte doch das jetzt spenden. Das ist doch Verschwendung. Warum? Jesus, wie kannst du diese Verschwendung akzeptieren? Mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben, was da passiert. Jesus wird von einer Frau mit dem Teuersten, was sie hat, aus ihrer Dankbarkeit gesalbt. Sie schenkt ihm alles und die Jünger gucken sich das an und sagen, das ist Verschwendung. Abgesehen davon, was ihre Motive sind. Wisst ihr, was sie damit auch sagen? Jesus ist es nicht wert. Jesus, so ein Tröpfchen hätte doch gereicht auf deinem Haupt und auf deinen Füßen zwei Tröpfchen. Es hätte doch gereicht, hättest du auch gut gerochen. Das ist doch Verschwendung. Du brauchst doch nicht so viel. Jetzt riechst du kilometerweit. Liebe Geschwister, sie, die Jünger, empfanden den Dienst Marias an ihm als Verschwendung. Als Verschwendung. Das ist allerhand, oder? Interessant aber dabei ist, hier heißt es eigentlich, und sie dachten bei sich selbst, und wisst ihr, wer dieses Denken ausgelöst hat? Wer hat dann angefangen zu reden? Wer hat an das geschürt? Wir haben es gerade gelesen in Johannes. Wer kam auf die Idee, man könnte es den Armen doch geben? Das war doch Judas. Und warum war er auf einmal so sozial eingestellt? Er sah nicht die Not der Armen. Er sah nicht das Verlangen, oh Jesus, guck mal, du kannst doch nicht in so einem Luxus schwelgen und daneben sind so viele Arme, die verhungern. Das ist doch nicht Evangelium. Das ist nicht die Motivation gewesen. Der Gedanke war, oh nein, das viele Geld ist futsch. Wenn man es verkauft hätte und gesagt, für die Armen, dann hätte man es in unsere Kasse getan, gespendet. Und Judas denkt, und dann hätte ich mich daran bereichern können. Da hätte ich was beiseite schaffen können. So komme ich nicht mehr an das Geld. Jesus bringt mich um mein Geld. Ihm ist wichtiger, dass er gut riecht, als dass ich Geld habe. Als Judas das gesehen hat, wie verschwenderisch Jesus mit den Gaben umging, wisst ihr, was er sah? Das Geld davon schwimmen. Er sah seinen Reichtum davon schwimmen. Das ist das Problem. Darf ich schon an dieser Stelle sagen, wer hat die Maria dazu gebracht, so verschwenderisch zu sein? Es ist der ewige, souveräne Vater im Himmel. Liebe Geschwister, warum hat Gott das getan, dass Maria nicht nur 2, 3, 4 Töpfchen auf Jesus getröpfelt hat? Um in Judas das hervorzubringen. Das waren alles Nebendarsteller. Maria tat das, was sie tat, weil Gott wollte, dass sie das tun. Ich zeige euch gleich auch warum. Aber der Plan war dahinter, Judas dazu zu bringen, dass in ihm das hervorkommt, was in seinem Herzen verwurzelt ist. Habsucht. Er war ein Dieb. Ihn dazu zu bringen, Jesus verraten zu wollen. Ist euch bewusst, dass Judas eigentlich den Entschluss, Jesus zu verraten, schon geschlossen hat, bevor er nach Jerusalem mit Jesus einzog? Das heißt, als er das hier erlebt hatte, dieses Ereignis hat beim Judas das Fass zum Überlaufen gebracht. Ab dem Moment hat er gesagt, nee, das geht nicht. Und dann ist er mit Jesus nach Jerusalem. Und jedes Mal, er suchte permanent die Gelegenheit, Jesus zu verraten. Das heißt, alles, was Jesus sagte, alles, was er Jesus hörte, führte in ihm umso mehr und so stärker die Bekräftigung und den Hass, Jesus zu überliefern, bis es dann dazu kam, dass er dann nach der Ölbergpredigt spätestens dann Jesus verriet. Könnt ihr euch vorstellen, als Judas dann hörte, dass Jesus sagt, dieser Ort bleibt nicht mehr, es wird zerstört, das Volk hört auf, dann sagt Judas, nee. Er sah die ganzen Aussichten, Schatzmeister des Reiches Christus zu sein, davon schwimmen. Er sah keine Notwendigkeit mehr, diesem Jesus nachzufolgen. Wir werden über Judas, über seine Motive, über seine Berufung, seine Erwählung und seinen Weg, werden wir in der nächsten Predigt nachschauen. Das lohnt sich da genau hinzuschauen. Deswegen will ich jetzt da nicht so arg auf ihn eingehen, denn das macht Markus erst ab Vers 10 und 11 und das werden wir auch tun. Aber hier sehen wir die Unwilligkeit, die diese scheinbar verschwenderische Gabe, die Frau hier tat, dazu führte, dass Judas bereit war, Jesus zu verleugnen. Wisst ihr, was wir hier haben? Auf der menschlichen Perspektive, menschlichen Ebene, haben wir hier die höchste Form der Anbetung. Wir haben eine höchste Form an Anbetung. Und wisst ihr was? Wenn die Anbetung uns nichts kostet, ist sie nicht viel wert. So. Auf der anderen Seite aber, liebe Geschwister, wenn die Anbetung uns viel kostet, aber wir sie nicht aus Dankbarkeit und Liebe tun, ist sie auch nichts wert. Was wir hier haben, ist eine Anbetung der Frau, die wirklich sie alles gekostet hat. Aber sie hat keinen Moment daran gedacht, oh nein, meine Rente oder meine Absicherung ist damit weg. Die Liebe zu Jesus und die Dankbarkeit war so groß. Jesus war es ihr wert. Es war für sie keine Verschwendung. Lasst uns die Bedeutung der Salbung anschauen. Vers 6. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Was macht ihr ihr Mühe? Hört auf. Hört auf, sie zu bedrängen. Hört auf, sie zu verleumden. Hört auf, sie zu beschimpfen. Lasst sie. Und schaut mal, sie hat ein gutes Werk getan an mir. Liebe Geschwister, glaubt ihr, Maria wusste, was sie tat? Wusste die Maria, dass sie Jesus zum Begräbnis salbt? Ich glaube nicht. Das ist nicht ihre Motivation. Ja, Jesus hat immer wieder davon gesprochen. Er hat immer wieder angekündigt, dass er sterben wird. Aber Maria war das nicht bewusst, dass es jetzt passieren wird. So wenig bewusst wie allen den Aposteln und Jüngern ebenfalls. Ihre Motivation, Jesus zu salben, war welche? Dankbarkeit und Liebe zu Jesus. Was brachte Maria dazu, das zu tun? Wer lag neben Jesus am Tisch? Lazarus. Sie hat vor kurzem, wenige Tage vorher erlebt, wie Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Sie hat ihren Bruder zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Dankbarkeit im Herzen sein würde? Was für eine Liebe zu Jesus? Er hat ihnen nicht nur bewiesen, dass er Macht über Krankheiten hatte, sondern Macht über Tod. Er hat ihnen Lazarus zurückgegeben. Das war die Motivation. Sie war so dankbar dafür und sie war bereit, alles, was sie hat. Jesus, ich habe meinen Bruder. Hier, nimm mein Parfüm. Das ist Dankbarkeit. Sie ahnte nicht, dass sie Jesus zum Begräbnis salbt. Und das ist das wiederum, was ich sage. Sie ist eine Nebendarstellerin. Sie wollte einfach nur dankbar sein und Jesus die Liebe ausdrücken. Gott hatte aber was viel Größeres mit ihr vor. Gott hat was nicht nur mit ihr vor, sondern Gott hat was mit Jesus vor. Denn was hier passiert ist, ist, dass Gott Maria gebraucht, die Freunde des Evangeliums, um Jesus vorzubereiten auf den Weg, der jetzt kommen wird. Während Maria aus Dankbarkeit Jesus salbt, weiß Jesus, wer gerade ihn zum Tod salbt. Er nimmt es aus der Hand des Vaters. Denn bevor er diesen Leidensweg beginnt zu gehen, wisst ihr, was Gott ihm Gutes tut? Gott tut seinem Sohn etwas Herrliches. Und ich lese euch gleich vor, aber ich sage es euch mal. Er bereitet ihm erstmal einen Tisch vom Angesicht seiner Feinde und salbt ihn mit Öl. Und spätestens jetzt wisst ihr, wo es steht? Psalm 23. Was hier passiert, ist nicht Maria salbt Jesus zum Tod. Was hier passiert, ewige Vater gebraucht die Frau, Maria, um seinen Sohn für dein Begräbnis vorzubereiten. Und die erste Vorbereitung, bevor er nach Jerusalem einzieht, ist, er tut ihm etwas Gutes. Er erinnert ihm. Und zwar an was? Geht mal mit mir in den Psalm. Das ist der bekannte Psalm, richtig? Ich denke, das ist mit der bekannteste Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Und ich möchte euch, ich denke nicht, dass ich die meisten von euch damit schockiere, wenn ich sage, dass dieser Psalm in erster Linie, Psalm 23, in erster Linie nicht du bist. Auch nicht in erster Linie David ist. Wisst ihr, wer hier der Herr ist und wer der Hirte ist und wer das Schaf ist? Im Psalm 23. In erster Linie ist der Vater der Hirte, Jesus das Schaf. Und dann erst können wir es in uns, für uns in Anspruch nehmen. Dann ist Jesus mein Hirte und wir sind sein Schaf. Und da können wir den gleichen Trost darin finden. Aber bevor wir diesen Schritt gehen, müssen wir den anderen gehen. Lass mich in diesem Psalm lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Bevor ich jetzt weiterlese, ich will euch kurz zeigen, wisst ihr, was hier passiert? Gott erinnert Jesus an dieses Gebet. Er erinnert jetzt an den Inhalt. Weißt du, was jetzt gleich passieren wird? Und weißt du, ich bin bei dir. Und zwar folgendes. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich mit in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Also, Gott ist der Lenker. Er ist der leitet. Er führt alle Wege. Er macht diesen Weg. Und warum? Um seines Namens willen. Warum? Seiner Gerechtigkeit willen. Es ist Gott, der hier die Fäden zieht. Es ist Gott, der Vater, der hier leitet. Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Versteht ihr das jetzt? Ab hier, das ist Passion. Das ist der Leidensweg. Auch wenn ich wandere jetzt im Tal des Todes, ich muss jetzt da durch. Was dann? Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Mein Hirte, Vater, du bist bei mir. Jetzt schaut mal Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Darum sagt Markus auch Haupt und nicht Füße. Füße wurden auch gesalbt. Aber Markus will auf etwas hinaus. Gott will auf etwas hinaus. Uns darauf aufmerksam machen. Das hat einen Bezug zu dem, was Gott tut. Er salbt das Haupt seines Sohnes. Und zwar wie oder wann? Im Tal des Todesschattens, auf dem Weg zum Tod, zur Erlösung der Gerechtigkeit für dich und für mich, sagt Gott, Jesus, wir gehen jetzt gemeinsam durch dieses Tal. Weißt du was? Das Erste, was ich mache, ich bereite dir einen Tisch vor meinem Gesicht, deine Feinde, schaut mal. Du hast mein Haupt, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das ist das Abendessen in Bethanien. Und dann, während dem Essen, als sie zu Tisch lagen, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Nicht eine Frau hat mir mal das Haupt, du hast es getan. Das heißt, die Frau, Maria, sie tut es aus Dankbarkeit. Aber hinter Maria steckt der Vater. Er tut das, um Jesus auszurichten, um Jesus zu ermutigen, um ihn zu stärken, um ihn daran zu erinnern, ich habe dich gesalbt. Und weißt du was? Lest mit mir das zu Ende. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Warum? Und ich kehre zurück in das Haus des Herrn für immer. Luther übersetzt ein bisschen anders. Ich finde diese Übersetzung richtig gut hier. Wisst ihr warum? Denn ich kehre zurück in das Haus meines Vaters, in das Haus des Herrn. Er kehrt zurück. Warum? Er war schon mal da. Wer von uns kann das sagen? Wer war schon mal im Haus des Herrn? Jesus schon. Er, wir haben gelesen, als Hohepriester geht und kehrt zurück. Er kehrt zurück. Wir kehren dann auch. Wir gehen hinein in das Haus des Herrn. Der Durchgang, der Vorhang ist offen für uns. Aber Jesus Christus ist der Erste, liebe Geschwister, er ist der Erste, der durch den Tal des Todesschattens hindurchgegangen ist. Und der Vater hat ihn vorbereitet. Also, zurück zum Markus-Evangelium. Hebräer 1, Vers 9 habe ich mir noch aufgeschrieben, aber ich belasse es dabei, euch daran zu erinnern. Da heißt es, darum hat dich Gott, dein Gott, mit Freudenöl von deinen Gefährten gesalbt. Hebräer, Gott hat dich gesalbt vor den Gefährten. Was ist hier? Was passiert hier? Das letzte, das Zeugnis der Salbung. Vers 9. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird auch von dem, was sie getan hat, geredet wird zu ihrem Gedächtnis. Das ist eine Verheißung. Und das ist, was ich am Anfang der Predigt gesagt habe. Wir erleben heute ihre Erfüllung. Gerade jetzt, in dem, was wir jetzt tun, geschieht das, was Jesus verheißen hat. Wenn wir diesen Abschnitt hier lesen, wenn wir ihn auslegen, wenn wir hören, lesen wir von diesem Ereignis, das in der ganzen Welt, überlegt mal, damals in Bethanien hat Jesus gesagt, dass wir heute in Bettringen das lesen werden. Dieses Zeugnis haben werden, was da eigentlich passiert ist. Das Zeugnis des Evangeliums, dass Jesus Christus gesalbt worden ist, bevor er nach Jerusalem ging, bevor er den Leidensweg antrat, gesalbt wurde für das Begräbnis, gesalbt wurde für den Tod. Jesus prophezeit, er prophezeit und erweist sich als der ewige Gott, als der Allwissende, als der Lenker der Geschichte. Bis heute hin erfüllt sich sein Wort in herrlicher Weise. Also, was haben wir hier für ein Ereignis? Die Hohepriester und die Schriftgelehrten treffen einen Plan. Sie wollen Jesus töten. Der Plan wird darin verwirklicht, dass Judas Jesus überliefert. Doch bevor Judas selbst den Plan gefasst hat, an diesem Abend hier, hat der Vater im Himmel es schon 6 Tage vorher vorbereitet. Nicht nur 6 Tage vorher, vor Grundlegung der Welt. Aber da begann das. Dann hat er eine Situation geschaffen, die auf der einen Seite durch die Freunde des Evangeliums für Jesus eine Wohltat war. Es war in gewisser Weise nochmal durchatmen, stärken, ermutigen, ein gutes Essen genießen und die Salbung bekommen, bevor er jetzt eine ganze Woche dann durch diesen Leidensweg gehen wird. Das schenkte der Vater ihm vor diesem Leidensweg. Auf der anderen Seite aber gebrauchte Gott diese gute Tat, diese verschwenderische Tat, gebrauchte Gott, um Judas dazu zu bringen, in einen Schluss zu fassen, Jesus aus Habsucht zu überliefern. was, wie genau und was in ihm vorging, werden wir dann ab der nächsten Predigt, ab dem nächsten Sonntag uns gemeinsam anschauen. Ich möchte so schließen, liebe Geschwister, ist es nicht eine herrliche Wahrheit, dass Gott in allem souverän wirkt, im Guten wie im Schlechten, dass alle Dinge uns wirklich zum Guten wirken, die wir nach seinem Ratschluss berufen sind. Alles wirkt uns zum Guten. Das ist der souveräne Gott, der hindurchgeht. Und ich möchte euch so ans Herz legen, ich hoffe, dass keiner von uns die Gedanken hat, dass die Anbetung Jesu eine Verschwendung wäre. Egal in welchem Maße wir ihm etwas geben, etwas tun, dass wir nicht auf die Gedanken kommen, es wäre eine Verschwendung. Mit dem Gedanken will ich schließen, Jesus sagt, und wenn ihr wollt, gebt es den Armen. Ist interessant, oder, wenn er sagt, wenn ihr wollt. Nun nebenbei, die Priorität hat was? Christus, nicht die Armen. Das Evangelium ist nicht den Armen Geld geben. Es ist Christus verherrlichen. Das ist das Evangelium. Wenn wir wollen, dann können wir den Armen auch was geben. Aber wisst ihr was? Sie wollten nicht den Armen geben. Darum sagt ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr wirklich wollt, dann gibt es doch den Armen dann. Aber das hatten sie nicht vor. Zumindest Judas nicht. Wir wollen Jesus anbeten. Und das tun wir, indem wir das Abendmahl feiern. Davor aber, glaube ich, ein Lied singen. Amen.